Wir lesen weiter in dem neu erschienenen Buch von Christopher Vasey, Die Kraft der Naturwesen, Einführung in das Wirken unsichtbarer Helfer. Wer den Kontakt zu den Wesenhaften und ihren Führern als falschen, primitiven Glauben abtun will, muss jedenfalls zur Kenntnis nehmen, dass dieser Glaube außerordentlich langlebig ist. Falsche Begriffe und Vorstellungen, die wir Menschen uns machen, überdauern für gewöhnlich nur eine kurze Zeit, ehe sie durch neue Vorstellungen ersetzt werden. Nach einigen Jahren, Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, wird dann der Irrtum bzw. die Realitätsferne häufig erkannt. Daran gemessen kann es sich beim Glauben an die Wesenhaften keinesfalls um eine Fehlvorstellung handeln, denn er überdauerte Jahrhunderte und Jahrtausende und ist auch heute nicht auszurotten. Die Vorstellung von sogenannten Göttern, von Elfen, von Gnomen oder anderen Elementarwesen kann nicht die Frucht menschlicher Einbildung sein, sondern sie ist das Ergebnis wahrer Schauungen, tatsächlichen Erlebens. Wenn dieses Wissen also in der ganzen Geschichte der Menschheit präsent war, hier einmal in Vergessenheit geratend, dort aber wieder neu erstehend, so nicht nur deshalb, weil es auf erstaunliche Art und Weise von Generation zu Generation weitergegeben wurde, sondern weil es zu jeder Zeit wiederentdeckt werden konnte. Es geht bei den Wesenhaften ja um Naturkräfte, die für alle Entwicklungsprozesse notwendig sind, die untrennbar zur Natur selbst gehören. Und zu dieser lebendigen Wirklichkeit Zugang zu finden, war und ist zu allen Zeiten möglich. Die Geringschätzung oder sogar Verachtung, die dem Glauben an wesenhafte bzw. sogenannte Götter manchmal entgegengebracht wird, ist unangemessen. Man dürfte diese naturverbundenen Glaubensvorstellungen nicht durchweg als primitiv und haltlos abtun, weil man dabei vielleicht an verzerrte Überzeichnungen wie Menschenopfer oder andere Abscheulichkeiten denkt. Solche Praktiken sollten nicht als die Grundessenz religiöser Kulte missverstanden werden, sondern es sind meist unglückliche Verirrungen, wie man sie übrigens in den meisten Religionen, das Christentum mit Inbegriffen, entdecken kann. Auch die zahlreichen Opfergaben, in denen oft eher ein Handel mit den sogenannten Göttern als deren Verehrung zum Ausdruck kommt, sollten nicht zum übereilten oder oberflächlichen Urteil verleiten. Dieser Glaube sei primitiv und letztlich nur dem Irdischen verhaftet. Die größten Frühkulturen, zum Beispiel die assyrische, griechische, römische, ägyptische, chinesische, indische oder die der Inkas, wurden von Menschen geformt, die den Götterkult pflegten. Historikern zufolge haben diese Zivilisationen ihren Aufschwung nicht trotz ihres Glaubens genommen, sondern dank ihm. Anders ausgedrückt, der Bezug zu den Wesenhaften und deren hohen Führern hat das Entstehen und die Entfaltung aller höheren Kulturen begünstigt. Kunst, Sitten, soziale Gebräuche und so weiter gefördert. Lange Zeit entbehrten die frühen Hochkulturen tatsächlich nicht hoher Ideale und moralischer Werte, wie sie für jede Gesellschaft, die Bestand haben will, unentbehrlich sind. Der Glaube an die Götter förderte Respekt und Ordnung. Er unterstrich die Notwendigkeit, ehrlich, gut, geradlinig zu leben und wandte sich gegen Wortbruch, Lüge, Diebstahl oder Betrug. Er verherrlichte Tugenden wie Mut, Wachsamkeit, Selbstbeherrschung, pries die Weisheit, das sich aufopfern für andere und die Pflichterfüllung. Er verhalf dem Menschen auch zur Erkenntnis, dass in der jenseitigen Welt Mächte existieren, die ihm weit überlegen sind, denen er sein Dasein zu verdanken hat, von denen er abhängig ist. Und dass diese Mächte die Welt mit Weisheit und Liebe leiten. Während es die Aufgabe des Menschen ist, den höheren Willen zu achten und sich der Hilfe aus jenseitigen Welten für würdig zu erweisen. Es genügt, die Gebetstexte früherer Kulturen zu lesen, um festzustellen, dass der sogenannte Götterkult die Menschen zum Guten führen wollte, dass mit ihm das Edle gestärkt, die innere Reife gefördert werden sollte. In der antiken griechischen Hochkultur, die als Wiege der westlichen Zivilisation bezeichnet wird, bildete der Glaube an die sogenannten Götter den Verbindungsstrang zwischen den Städten. Er festigte die Gesellschaft, prägte Kunst, Architektur, Literatur, Philosophie, Wissenschaft und Politik. Das griechische Wunder, von dem man heute noch spricht, der unvorstellbare Aufschwung der griechischen Kultur, ist nicht zuletzt auf den Götterglauben zurückzuführen, der auch große Denker wie Sokrates, Platon und andere erfüllt hat. Platon beispielsweise gab der skeptischen Jugend von damals zu bedenken, dass die Erfahrungen des Lebens sie dazu führen würden, sich der Existenz der sogenannten Götter bewusst zu werden. Dieser Glaube sei das Wichtigste für den Menschen, da er von seinem guten oder schlechten Betragen abhängig sei. Dieses Zitat stammt aus Platons »Die Gesetze«. Der große Philosoph Sokrates fühlte sich mit einer Mission, als Weiser zu leben, von Apollon erfüllt. Er strebte an, in Harmonie mit dem Willen und der Weisheit von oben zu leben und seine Nächsten dazu anzuregen, ein Gleiches zu tun. Diese sogenannten Götter bildeten für die Menschen damals auch Idealverkörperungen. Jede Gottheit war in ihrer Vorstellung einer Tugend verbunden. Ares stand für den Mut, Zeus für die Gerechtigkeit, Athena für die Wachsamkeit, Apollon für die Aufrichtigkeit und so weiter. Sich diesen Vorbildern so weit wie möglich zu nähern, indem sie diese Tugenden in sich selbst entwickelten, das strebten die alten Griechen aktiv an. Das Niedere, Minderwertige wurde demzufolge gering geschätzt. Es heißt in der Elias zum Beispiel, Zeus hilft nie den Lügnern und denen, die ihr Gelübde nicht halten. Glaube allein war demnach nicht ausreichend. Entscheidend war das Sein und Handeln, denn, so sagt die Elias weiter, um durch die Hilfe Zeus begünstigt zu werden, muss man ihm in Worten und Taten gefallen. Viele Menschen können sich heute noch für die alte griechische Kultur begeistern. Doch nur wenige für den griechischen Götterglauben, der der Entfaltung dieser Kultur zugrunde liegt. Man unterstellt, dass dieser Glaube nur auf erdichteten, märchenhaften, unglaublichen Grundlagen beruhe und dass eine solche Mythologie der übernatürlichen Wesen nicht auf eine Ebene mit den großen Religionen und ihren heiligen Texten gestellt werden könne. Im Hinblick darauf sollte vielleicht einmal geklärt werden, was Mythologie tatsächlich ist. Eine bemerkenswerte Definition aus der Enzyklopädie der Mythologie, Larousse, die englische Ausgabe, hilft uns dabei weiter. Robert Graves wird hier zitiert, da heißt es, die Mythologie ist das Studium der religiösen und heldenhaften Legenden, die demjenigen, der sie ergründet, so fremd erscheinen, dass er sie nicht für wahr halten kann. Zitat Ende. Die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, Überlieferungen über Wesenhafte oder sogenannte Götter für wahr zu halten, hat dazu geführt, dass man das Wort Mythos heute auch im abwertenden Sinn für eine falsche Vorstellung oder überhaupt für ein Lügengebäude verwendet. Daher bezeichnet man einen Menschen, der krankhaft sich selbst und andere belügt, beliebige Gegebenheiten erfindet und es demzufolge mit der Wahrheit nicht genau nimmt, als Mythomanen, beziehungsweise die Lügensucht als Mythomanie. Aber wie die oben angeführte Definition durchblicken lässt, nicht der Mythos, die Überlieferung selbst muss das Unglaubliche sein, sondern die Ungläubigkeit liegt vorerst einmal bei demjenigen, der sich mit dem Mythos beschäftigt. Ihm fehlen oft Anhaltspunkte, Erfahrungen und vor allem der kulturelle Hintergrund, der es erlauben würde, das Wesentliche in den Überlieferungen zu erfassen. Und so wird das Fremderscheinende oft zur Mythologie, während das, was in die vertrauten Glaubensvorstellungen passt, dem Gebiet der Religion zugeordnet wird. Ein indischer Student würde beispielsweise einen Text der hinduistischen Bhagavad Gita ohne weiteres als religiös bezeichnen, während ein europäischer Student wohl eher von einem mythologischen Text sprechen würde. Umgekehrt könnten Texte des Neuen Testaments von einem nichtchristlichen Studenten dem Gebiet der Mythologie zugeordnet werden. Daher finden sich in der europäischen Mythologie keine biblischen Texte. Diese Einordnung erscheint jedoch willkürlich und paradox, umso mehr, als es zahlreiche inhaltliche Parallelen zwischen religiösen und mythologischen Überlieferungen gibt. Die Geschichte Noahs, der die Sintflut überwand, indem er eine Arche baute, ist dafür ein Beispiel. Diese Geschichte, von der wir unseren Kindern erzählen und die wir als unserer eigenen Religion zugehörig erachten, findet sich in ähnlicher Form auch in der griechischen, babylonischen, sumerischen, indischen, persischen, melanesischen, polynesischen, australischen sowie süd-, mittel- und nordamerikanischen Mythologie. Warum also sprechen wir von religiösen Überlieferungen, denen wir einen bestimmten Wahrheitsgehalt zubilligen, wenn ein Bericht der Bibel entstammt hingegen von einem unglaublichen Mythos, sobald der Bericht aus einer anderen Quelle kommt? Für viele Christen wäre es schwer zu akzeptieren, würde man die wahren biblischen Texte als Mythologie bezeichnen. Das könnte sogar als schockierend empfunden werden. Objektiv gesehen findet man in der Bibel aber ebenso fantastisch anmutende Erzählungen wie in anderen Überlieferungen. Ist es zum Beispiel vorstellbar oder mit den Schöpfungsgesetzen ohne weiteres vereinbar, dass das Rote Meer sich vor Moses geöffnet hat? Dass die Patriarchen der Bibel, Adam, Noah und Seth, mehr als 900 Jahre alt wurden? Dass Sarah, Abrahams Frau, mit 90 Jahren ein Kind erwartete? Und dass Jonas von einem Fisch verschluckt, 3 Tage später wieder lebend aus ihm herauskam? Dass Wasser in Wein verwandelt wurde? Dass Eva aus einer Rippe geschaffen wurde? Welcher grundsätzliche Unterschied besteht zwischen dem biblischen Bild der Engel, die den Menschen Botschaften übermitteln, und dem Götterboten Merkur der griechischen Mythologie, der genau das Gleiche tut? Zwischen dem Einstürzen der Mauern von Jericho unter dem Schall der feindlichen Trompeten und der Zerstörung der Städte durch die von Poseidon ausgelösten Erdbeben? Die Unterschiede sind in Wirklichkeit sehr klein. Nur wir empfinden sie als groß, sobald die eine Überlieferung zu unserer religiösen Heimat gehört und die andere nicht. Der Glaube an die Wesenhaften und deren hohe Führer hätte durch den Ein-Gott-Glauben nicht verdrängt, sondern ergänzt werden sollen. Gnome, Elfen und sogenannte Götter hätten als Diener des einen Höchsten erkannt werden können. Das Wissen von den Wesenhaften findet man weltweit in allen Religionen und Epochen, in den Wissensgrundlagen aller Religionen. Auch in der Bibel sehen wir jetzt, was diese von den Wesenhaften kündet.